Ja, vielen Dank für die Einführung, natürlich auch vielen Dank für die freundliche Einladung. Dies wird kein ethischer Vortrag, dies wird eher ein epistemologischer bzw. wissenschaftstheoretischer Vortrag werden. Ich werde mich mit einem Werkzeug auseinandersetzen, das Vorsorgeprinzip, das bei Biosicherheitsfragen sehr oft eingesetzt wird. Und ich möchte schon vorweg sagen, dass das vielleicht ein etwas skeptischer Vortrag werden wird, weil meines Erachtens das Vorsorgeprinzip als argumentatives Werkzeug nicht viel leisten kann. Ich werde mich beziehen auf die Stellungnahme des Deutschen Ethikrats, vor kurzem vorgelegt, Biosicherheit, Freiheit und Verantwortung in der Wissenschaft, wo eine grundlegende Unterscheidung gemacht wird zwischen Biosafety-Fragen und Biosecurity-Fragen. Das haben wir in der Einführung am Anfang dieses Workshops schon gehört. Bei Biosafety-Fragen geht es im Wesentlichen um die Möglichkeit, dass Unfälle auftreten in der lebenswissenschaftlichen Forschung. Und der Ethikrat sagt dazu, dass im Wesentlichen bei Biosafety-Fragen die üblichen Instrumente zur Risikobewertung und zum Risikomanagement eingesetzt werden können. Biosecurity-Fragen sind anderer Natur. Da geht es um Missbrauch statt um die Möglichkeit, dass Unfälle auftreten. Es geht um Fragen zum möglichen Missbrauch. Und das haben wir auch schon vorher in diesem Workshop gehört, die Eintrittswahrscheinlichkeiten des möglichen Missbrauchs sind immer unsicher. Man weiß im Grunde natürlich nicht, ob jemand ein Ergebnis der biowissenschaftlichen Forschung oder ein Produkt, ein materielles Produkt der biowissenschaftlichen Forschung missbrauchen wird, ja oder nein. Die Unsicherheiten sind gegeben. Bei Biosecurity-Fragen haben wir es immer mit Unsicherheitssituationen zu tun. Und deswegen, sagt der Ethikrat und sagen auch viele andere, ist gerade dort ein Rückgriff auf das Vorsorgeprinzip sehr wichtig. So zum Beispiel der Ethikrat in der Stellungnahme: Für die normative Beurteilung solcher Szenarien, also Biosecurity-Szenarien, lässt sich daher in Ermangelung besser geeigneter Prinzipien, da liegt also schon ein Problem vor, wir haben sehr wenig Werkzeuge, die wir hinzuziehen können, also in Ermangelung besser geeigneter Prinzipien das Vorsorgeprinzip heranziehen, und zwar als normativen Bewertungsmaßstab für die Gewährleistung von Biosecurity. Die Frage, mit der ich mich befassen werde in meinem Vortrag, ist jetzt, ob eine solche normative Rolle tatsächlich als normativen Bewertungsmaßstab für die Gewährleistung von Biosecurity aufzutreten, ist eine solche normative Rolle des Vorsorgeprinzips überhaupt möglich und ist es gut begründet? Und meine Antwort darauf wird Nein sein. Wenn ja, das ist auch ein Teil der Erörterung, welche Interpretation wäre denn eigentlich am besten geeignet? Das Vorsorgeprinzip liegt in sehr vielen verschiedenen Variationen und Interpretationen vor, die werde ich auch noch erörtern. Das Problem fängt eigentlich an, meines Erachtens, beim philosophischen Status des Vorsorgeprinzips. Das Vorsorgeprinzip ist im Wesentlichen ja gar kein philosophisches Prinzip. Es ist nicht aufgekommen im Rahmen einer moralphilosophischen Diskussion, es ist nicht gut begründet durch eine längere moralphilosophische Diskussion. Im Wesentlichen ist es ein politisches Prinzip. Es ist aufgekommen in den 70er, 80er Jahren im Rahmen der Diskussion über Umweltproblematik. Es ist ein Prinzip, das als Umweltmanagementprinzip eigentlich geeignet ist und es ist im Wesentlichen kein moralisches Prinzip. Diese Entstehungsgeschichte sorgt dafür, dass das Vorsorgeprinzip keine gute theoretische Fundierung hat, keine eindeutige Formulierung hat und auch keine eindeutige moralische oder regulative Implikationen hat. Damit ist die Problemlage meines Erachtens gegeben. Mehrere Kommentatoren auf das Vorsorgeprinzip haben diese Skepsis auch schon zum Ausdruck gebracht. Also hier zwei Autoren aus einer Veröffentlichung im Jahre 1999, die sagen, the precautionary principle still has neither a commonly accepted definition nor a set of criteria to guide its implementation. While it is applauded as a good thing, no one is quite sure about what it really means or how it might be implemented. Also eigentlich jeder ist dafür, jeder findet Vorsorge eine gute Sache, aber keiner weiß so recht, was damit gemeint ist. Ein Philosoph, Stephen Gardiner, in einer Veröffentlichung aus 2006, sagt über das Vorsorgeprinzip, it remains ill-defined, es ist nicht gut definiert, es ist nicht gut beschrieben, and its philosophical reputation is low. Nichtsdestotrotz wird das Vorsorgeprinzip sehr oft eingesetzt in Regulierungsdokumenten. Ich fange jetzt mal an mit einer Beschreibung des Vorsorgeprinzips, die weltweit sehr oft zitiert wird. Das ist jetzt eine Formulierung der UNESCO-Weltkommission über Ethik in den Wissenschaften, COMEST, eine Publikation aus 2005, wo gesagt wird, wenn menschliche Aktivitäten moralisch unakzeptablen Schaden hervorführen können, wobei der Schaden wissenschaftlich plausibel, aber ungewiss ist, scientific plausible but uncertain. In solchen Fällen greift das Vorsorgeprinzip und würde sagen, dass Maßnahmen erforderlich sind, Maßnahmen genommen werden sollen, actions shall be taken, um diesen Schaden abzuwenden. Es bedarf also einer wissenschaftlichen Beurteilung, dass es plausibel ist, dass Schaden eintreten werden, und gleichzeitig muss es auch ungewiss, unsicher sein. Etwas weiter, the judgment of plausibility, also das Urteil, dass das Auftreten der Schäden plausibel ist, muss begründet sein in einer wissenschaftlichen Analyse. Also es muss quasi aus der wissenschaftlichen Analyse selbst hervorgehen, dass es plausibel ist, dass Schäden auftreten werden. Allerdings muss da auch noch einen gewissen Grad von Unsicherheit mit ins Spiel sein. Die Anwendung des Vorsorgeprinzips setzt also zwei Voraussetzungen voraus. Einerseits eine Situation epistemischer Unsicherheit. Wir müssen eine Wissenslage haben, es muss eine Wissenslage vorliegen, die selbst an sich noch nicht ausreicht, um Schutzmaßnahmen zu begründen. Zum Beispiel Einschränkung der Forschungsfreiheit. Wir müssen also eine Wissenslage haben, wo ein gewisses Maß an Unsicherheit mit drin ist, sodass man sagen kann, aus dieser Wissenslage folgt nicht notwendigerweise, dass Maßnahmen getroffen werden müssen oder sollen. Andererseits, zweite Voraussetzung ist eine begründete Gefährdungseinschätzung. Wir müssen also gute wissenschaftliche Gründe haben, um zu sagen, dass Schäden eintreten können. Entfernt von Biosafety, also wenn es geht um die Möglichkeit, dass Unfälle in der lebenswissenschaftlichen Forschung auftreten, glaube ich, dass das Vorsorgeprinzip eigentlich ganz schön funktionieren könnte. Und das ist ein bisschen im Konjunktiv, weil ich eigentlich glaube, dass es dort auch nicht so wirklich greift. Aber wenn es irgendwo greift, auf jeden Fall in Fällen von Biosafety. Hier komme ich auch noch auf das Forschungsgebot zu sprechen, das vorhin schon angesprochen wurde. Beide Voraussetzungen, Römisch 1 und Römisch 2, beziehen sich in Fällen von Biosafety auf den Forschungsgegenstand. Also auf die Thematik des Forschungsprojekts, das begutachtet werden muss oder das in Frage steht. Die erste Voraussetzung, die Situation epistemischer Unsicherheit, wir wissen einfach zu wenig, kann durch weitere Forschung aufgehoben werden. Sie kann aufgehoben werden in einem Sinne, dass die Situation der Unsicherheit überführt wird in einer Situation, wo wir einfach Risiken analysieren können und mit normalen Maßstäben des Risikomanagements arbeiten können. Das heißt also, die erste Voraussetzung kann im Wesentlichen aufgehoben werden, aber dafür muss die Forschung erstmal weiter ausgeführt werden. Die zweite Voraussetzung, die begründete Gefährdungseinschätzung, begründet vorläufige Maßnahmen, solange die Situation der Ungewissheit noch existiert, also solange sie noch nicht aufgehoben ist. Daher glaube ich, dass in Fällen von Biosafety, wenn es um Unfälle, mögliche Unfälle geht, das Vorsorgeprinzip gerade ein Forschungsgebot impliziert. Es impliziert gerade, dass weiter geforscht werden soll, um mehr Gewissheit darüber zu bekommen, wie risikoreich eigentlich die Forschung tatsächlich ist. In Fällen von Biosecurity, worum es natürlich maßgeblich hier geht, in Missbrauchsfällen oder möglichen Missbrauchsfällen, beziehen sich die beiden Voraussetzungen, Römisch 1 und Römisch 2, auch auf die Forschungsthematik, also auf das Forschungsprojekt selber. Aber insbesondere auf externe Umstände. Es geht ja gerade darum, dass ein möglicher Missbrauch vorliegen könnte. In diesen Fällen ist es nicht so ganz klar, was jetzt eigentlich das Vorsorgeprinzip impliziert und wie die Begründung unter Römisch 2, also die begründete Gefährdungseinschätzung, eigentlich einen argumentativen Status entfalten kann. Und das möchte ich jetzt etwas weiter ausführen, indem ich erstmal das Vorsorgeprinzip ein bisschen besser vorstelle. Weil wir wissen ja eigentlich noch nicht so recht, worüber wir reden. Ich habe schon gesagt, es gibt mehrere Versionen des Vorsorgeprinzips. In der Literatur werden typischerweise zwei Versionen, ein starkes und ein schwaches Vorsorgeprinzip, unterscheiden. Es gibt aber noch mehr Prinzipien, mehr Versionen. Und ich würde dafür plädieren, dass gerade ein moderates, also ein Prinzip, das ungefähr die Mitte hält zwischen einem starken Prinzip und einem schwachen Prinzip, besser vertretbar wäre. Also ein starkes Vorsorgeprinzip, das stärkste Vorsorgeprinzip, wie es man zum Beispiel findet in der Erdcharta, besagt, dass Handlungen, und das ist sehr allgemein, dass Handlungen nur ausgeführt werden dürfen, wenn ihre Unschädlichkeit nachgewiesen ist. Also für wissenschaftliche Forschung würde das heißen, dass ein Forschungsprojekt nur ausgeführt werden darf, wenn die Unschädlichkeit dieses Projektes nachgewiesen ist. Das ist eine sehr starke Formulierung. Eine sehr schwache Formulierung, wie man sie findet in der sogenannten Rio-Erklärung der Vereinigten Nationen, sagt gerade das Gegenteil. Das sagt gerade, eine unsichere Wissenslage, wie sie vorliegen muss, um überhaupt vom Forschungsprinzip sprechen zu können, darf nicht gegen Schutzmaßnahmen sprechen. Das heißt, das schwache Vorsorgeprinzip hier begründet nur, dass Regulierungsmaßnahmen möglich sein sollen. Es begründet allerdings keine Regulierungsmaßnahmen selber. Es begründet überhaupt keine spezifischen Regulierungsmaßnahmen. Dementsprechend wird in der Literatur, die kommentiert auf das Vorsorgeprinzip, öfters gesagt, dass das starke Vorsorgeprinzip viel zu strikt ist. Es ist extrem, es ist kurzsichtig, es ist irrational. Das schwache Vorsorgeprinzip wird als leer angesehen, typischerweise. Es gibt auch ein moderates Vorsorgeprinzip, das sieht man ein bisschen weiter, auch in Regulierungsdokumenten, zum Beispiel in dem Dokument, das ich gerade erst angesprochen habe, hier vom COMEST, die UNESCO-Kommission für Wissenschaft, für Ethik in den Wissenschaften. Da wird typischerweise gesagt, ein moderates Vorsorgeprinzip sagt, dass in einer unsicheren Wissenslage Maßnahmen geboten sind. Das ist also stärker als das schwache Vorsorgeprinzip, das sagt, dass Maßnahmen möglich sein müssen. Es ist tatsächlich geboten, dass Maßnahmen ergriffen werden. Allerdings begründet auch dieses moderate Vorsorgeprinzip keine spezifischen Regulierungsmaßnahmen. Und ich glaube, dass der Ethikrat in seiner Stellungnahme sich auch eher auf ein moderates Vorsorgeprinzip und nicht so sehr auf ein schwaches Vorsorgeprinzip bezieht. Also wir haben diese drei Formulierungen des Vorsorgeprinzips, die sind alle drei problematisch. Warum sind sie problematisch? Erstens, das stärkste Vorsorgeprinzip, das sollte vielleicht schon plausibel sein, warum das problematisch ist. Es stellt einen unerfüllbaren Anspruch dar. Forschung, die Ausführung eines Forschungsprojekts, bedarf eines Nachweises der Unschädlichkeit. Wie kann dieser Nachweis erbracht werden, infern von Biosafety, durch weitere Forschung? Ein Philosoph wie Hans Jonas, ein Soziologe wie Ulrich Beck, der ist auch schon genannt mit seiner These der Welt als Labor, haben beide schon darauf hingewiesen, um den Nachweis der Unschädlichkeit eines Forschungsprojekts erbringen zu können, muss erstmal weiter geforscht werden. Das heißt, das stärkste Vorsorgeprinzip stellt hier einen unerfüllbaren Anspruch dar. In Fällen von Biosecurity, wie will man denn nachweisen, dass Missbrauch unmöglich ist? Das scheint mir in der Praxis extrem schwierig. Also auch hier scheint mir die stärkste Version des Vorsorgeprinzips nicht anwendbar. Das schwache und moderate Vorsorgeprinzip, habe ich ja schon gesagt, begründen selbst keine konkreten Entscheidungen oder Maßnahmen. Sie begründen nur, dass Maßnahmen möglich sein müssen oder dass Maßnahmen geboten sind im Allgemeinen. Die tatsächliche Begründung von Maßnahmen erfolgt durch Römisch II, also durch die begründete Gefährdungseinschätzung, die auf einer wissenschaftlichen Basis stattfinden muss. In Biosafety-Fällen, das habe ich ja schon gesagt, die Tatsache, dass wissenschaftlich begründet ist, dass Unfälle möglich sind, begründet, dass Maßnahmen getroffen werden können, allerdings nur bis durch weitere Forschung die Unsicherheitssituation, also die Situation des epistemischen Unwissens, in einer Risikosituation umgewandelt ist. Also vorläufige Maßnahmen sind da begründet. In Biosecurity-Fällen ist die Begründung völlig extern, meines Erachtens. Die Begründung erfolgt aus Analysen der weltweiten, der geopolitischen Situation, der wirtschaftlichen Situation, der rechtlichen Situation, und das Vorsorgeprinzip erfüllt hier selber keinerlei argumentative Funktion. Das Vorsorgeprinzip tut im Prinzip nichts. Es fügt der Rechtslage zum Beispiel, die wir haben, um Maßnahmen zu begründen, fügt dem nichts hinzu, meines Erachtens. Das Problem rührt daher, dass meines Erachtens der theoretische Inhalt des Vorsorgeprinzips, wenigstens im Geiste des Vorsorgeprinzips ist enthalten, ein Streben nach Selbstaufhebung. Das Vorsorgeprinzip widerspiegelt quasi die Intuition, dass wir eine Situation haben von epistemischem Unwissen. Wir haben Unsicherheiten, wir wissen nicht genau, was auftreten kann. Diese Situation ist nicht akzeptabel und soll aufgehoben werden. Also das Vorsorgeprinzip beinhaltet ein Streben nach seiner Selbstaufhebung. Eine solche Selbstaufhebung ist gerade in Fällen von Biosafety möglich, allerdings in Fällen von Biosecurity glaube ich nicht. In Biosafety-Fällen, das habe ich ja schon gesagt, ist so eine Selbstaufhebung möglich durch die Transformation von Unsicherheiten in Risiken, allerdings nur durch weitere Forschung. Bei Biosecurity-Fragen gibt es keine solche Möglichkeit zur Selbstaufhebung des Prinzips. Es liegt halt eine Biosecurity-Situation vor oder es liegt keine Biosecurity-Situation vor. Wenn eine solche Situation vorliegt, kann sie aufgehoben werden dadurch, dass die geopolitische Situation sich ändert. Allerdings wäre das keine Selbstaufhebung durch das Vorsorgeprinzip oder durch Maßnahmen, die getroffen werden. Also das Vorsorgeprinzip, ich bin dem Vorsorgeprinzip gegenüber ziemlich skeptisch, das werde ich gleich in meiner Zusammenfassung auch noch kurz sagen. Vielleicht kann man es stärken, indem man weggeht vom Vorsorgeprinzip, wie es typischerweise in unterschiedlichen Dokumenten formuliert wird, hin zu einer wirklich philosophischen Alternative, nämlich das Prinzip Verantwortung, das durch den Philosophen Hans Jonas, den ich schon genannt habe, eingeführt wurde. Das ist so ähnlich wie das Vorsorgeprinzip, das Prinzip Verantwortung. Es ist aber ein anderes Prinzip und insbesondere beruht das Vorsorgeprinzip auch nicht auf dem Prinzip Verantwortung, obwohl die öfters in Dokumenten und in Artikeln gleichzeitig genannt werden. Es sind zwei sehr unterschiedliche Prinzipien, die allerdings beide ungefähr die gleiche Angst bzw. die gleiche Intuition widerspiegeln. Laut Hans Jonas leben wir seit mehreren Jahrzehnten in einer Situation, das Prinzip ist in den 70er, 80er Jahren maßgeblich formuliert worden, leben wir seit längerer Zeit in einer Situation, in der die Technologie fundamental das Fortbestehen der Menschheit bedroht. Und dieses Gefühl entstammt natürlich der Bedrohung zum Beispiel des Kalten Krieges. Die bestehende Ethik, laut Hans Jonas, deckt dieses Problem nicht ab, weil die bestehende Ethik gerichtet ist auf zwischenmenschliche Beziehungen. Die bestehende Ethik, die regelt, wie ich mit anderen Menschen umgehen soll oder wie ich mit Tieren umgehen soll. Die Ethik, die bestehende Ethik, regelt nicht, ob wir jetzt eine Verantwortung dafür haben, dass die Menschheit als solche fortbesteht. Deswegen sollte laut Jonas ein sogenanntes Verantwortungsprinzip als Ergänzung der bestehenden Ethik eingeführt werden, wobei das Verantwortungsprinzip lautet, dass man so handeln sollte, dass die Permanenz von dem, was Hans Jonas dann nennt, echten menschlichen Lebens, also ein lebenswertes menschlichen Lebens auf der Erde noch möglich ist. Also es geht um die reine Möglichkeit menschlichen Lebens auf der Erde. Auch dieses Prinzip scheint mir nicht wirklich ins Spiel zu kommen, wenn es um Biosecurity geht, weil, das habe ich ja gerade gesagt, es geht um die Erhaltung der Möglichkeit menschlichen Lebens. Es geht nicht um die Vermeidung von Schäden für Einzelpersonen oder von Gruppen von Personen oder für Gesellschaften. Es geht wirklich nur um die Möglichkeit, dass menschliches Leben als solches fortbesteht. Das heißt, das Prinzip Verantwortung würde nur Extremfälle abdecken. Es würde nur Durchfälle abdecken, wo wirklich die Existenz der Menschheit bedroht ist und nicht leichtere, in Anführungsstrichen, Durchfälle. Zum Beispiel Missbrauch lebenswissenschaftlicher Forschung für Anschläge in der U-Bahn in Tokio. Das würde nicht abgedeckt werden von dieser Ethik. Also auch hier bin ich skeptisch und das sind zwei Prinzipien, also das Vorsorgeprinzip und das Prinzip Verantwortung sind beide Prinzipien, die sehr oft in die Diskussion eingebracht werden, die allerdings meines Erachtens wenigstens aus ethischer, philosophischer Perspektive sehr wenig leisten können. Zusammenfassung, das Vorsorgeprinzip könnte im Prinzip die Möglichkeit zur Einschränkung der Forschungsfreiheit legitimieren, mit Nachdruck auf könnte. Allerdings legitimiert es nie konkrete Einschränkungsmaßnahmen. Das heißt, es legitimiert nur dass wir die Forschungsfreiheit einschränken könnten. Es legitimiert aber nicht, wie wir das machen können. Der Nachdruck liegt hier auf könnte, weil es meines Erachtens das auch nicht tut. Bei Biosafety-Fragen kann das Vorsorgeprinzip eigentlich greifen. Es begründet da allerdings ein Forschungsgebot und nicht die Einschränkung der Forschungsfreiheit. Also was es da begründet, ist gerade nicht Einschränkungsmaßnahmen. Bei Biosecurity-Fragen begründet meines Erachtens das Vorsorgeprinzip gar nichts. Maßnahmen, Einschränkungen der Forschungsfreiheit, andere Schutzmaßnahmen folgen aus allgemeinen rechtlichen Grundsätzen, die wir schon haben zum Schutz höherer Güter. Das allgemeine wissenschaftliche Ethos vielleicht, Verträge, internationale Verträge, Dokumente wie Dokumente von der Max-Planck-Gesellschaft und so weiter. Allerdings das Vorsorgeprinzip tut dem nichts hinzu. Es begründet da gar nichts, glaube ich. Dementsprechend ist das Vorsorgeprinzip meines Erachtens als normativer Bewertungsmaßstab für die Gewährleistung von Biosecurity, Seite 173 in der Stellungnahme des Ethikrates, nicht geeignet. Ein zusätzliches Problem, das man gegebenenfalls umgehen könnte, durch eine Formulierung des Vorsorgeprinzips einfach dogmatisch zu setzen, wäre eine gute Grundlage anzubringen in die Moralphilosophie. Ich habe ja schon gesagt, das Vorsorgeprinzip ist selbst nicht legitimiert. Es hat keine Grundlage in der Moralphilosophie, die könnte man vielleicht versuchen anzubringen. Und die Formulierungsfrage könnte gelöst werden, indem man einfach eine Formulierung des Vorsorgeprinzips dogmatisch setzt. Das kann man natürlich machen, das wäre allerdings keine ethische oder philosophische Legitimation. Probleme des Vorsorgeprinzips. Ein anderes Prinzip, habe ich kurz erwähnt, Hans-Jonas Verantwortungsprinzip, wäre keine geeignete Alternative für das Vorsorgeprinzip, weil es nur Extremfälle abdecken würde. Das sind also ziemlich negative Schlüsse, die ich gezogen habe. Ich möchte allerdings nicht negativ enden, ich möchte doch noch versuchen, allerdings einen positiven oder halbwegs positiven Vorschlag ins Spiel zu bringen. Meines Erachtens sollten wir vielleicht eher davon ausgehen, dass normative Bewertungsmaßstäbe für Biosecurity-Szenarien nicht generalisierbar sind. Also wir sollten vielleicht nicht auf der Suche sein nach ein allgemeines Prinzip wie das Vorsorgeprinzip oder das Verantwortungsprinzip von Jonas, das im Allgemeinen Biosecurity-Fragen reguliert oder normativ bewertet auf jeden Fall, sondern wir sollten davon ausgehen, dass Biosecurity-Szenarien alle einzigartig sind. Das heißt, eine Bewertung könnte stattfinden aufgrund von Präzedenzfällen und wir müssten dann durch mehr juristische Forschung, mehr naturwissenschaftliche Forschung, mehr philosophische Forschung, mehr soziologische Forschung hin zu einer Bibliothek von Präzedenzfällen, die man gebrauchen könnte, um Einzelfälle zu bewerten. Allerdings ist da auch eine Rolle für Naturwissenschaftler. Wie leicht oder schwer ein tatsächlicher Missbrauch wäre, ist natürlich auch eine naturwissenschaftliche Frage. Naturwissenschaftler können da ihre Expertise auch noch mit ins Spiel bringen. Also könnte man gegebenenfalls eine, in Anführungsstrichen, Pflicht zur Expertentätigkeit einführen, als wieder in Anführungsstrichen Gegenleistung für die mit der Forschung verbundenen Gefahren. Und das steht in Anführungsstrichen, weil ich es natürlich nicht wirklich als Gegenleistung meine. Und ich meine es natürlich nicht wirklich als Pflicht. Ich meine es als Verpflichtung, die Teil ist des wissenschaftlichen Berufsethos. Eine Selbstverpflichtung von Wissenschaftlern, die sich selbst als gute Wissenschaftler verstehen. Das sollte jetzt keine juristische Pflicht sein. Und es sollte auch keine Gegenleistung sein in dem Sinne, dass ein Wissenschaftler sagen könnte, wenn ich jetzt als Experte auftrete, habe ich damit meine Schuld getan und kann ich weiter einfach meine Forschung so betreiben, wie ich das will. Es sollte nicht so ein Austausch natürlich stattfinden. Also eine Pflicht zur Expertentätigkeit als Teil des wissenschaftlichen Berufsethos, die einfach verbunden ist mit Projekten, die unter Biosecurity fallen. Konkret würde das heißen, dass statt der Erforschung von Risiken, wie schon der Fall ist in Biosafety-Fällen, hier parallel die Erforschung der wissenschaftlichen und technologischen Voraussetzungen postulierter Missbrauchsszenarien stattfinden sollte. Und da stelle ich mir konkret so vor, dass parallel zu einem Forschungsprojekt postuliert wird, was denn für Szenarien auftreten könnten und dass die Wissenschaftler in ihrem Forschungsprojekt darüber nachdenken würden, welche Voraussetzungen denn erfüllt werden müssen, welche wissenschaftlichen und technologischen Voraussetzungen erfüllt werden müssten, um tatsächlich diesen Missbrauchsfall eintreten zu lassen. Und das geht ein bisschen weiter als nur eine Kosten-Nutzen-Analyse, das geht auch ein bisschen weiter als Risikomanagement. Das ist wirklich rein theoretische Forschung, die allerdings meines Erachtens wichtig ist. Vielen Dank.